Wasser im Ohr. Der Ebertbad Podcast.
Du musst dein Auto abholen.
Ich muss mein Auto abholen.
Ich finde, das ist ein super Beginn für einen Podcast.
Nicht wahr?
Los geht's. Ich habe ja im letzten Podcast schon erwähnt, dass ich immer so schreie am Anfang. Ich weiß gar nicht, warum.
Energie. Du bist doch Method Actor, oder? Du willst einfach in die Energie kommen.
Entweder das oder es ist mein Method, vorne erstmal laut sein, um überhaupt gehört zu werden.
Erstmal lospoltern.
Genau, erstmal lospoltern, weil ich ja im Haushalt mit vielen, vielen Frauen
Was
lebe.
Möchtest du damit sagen, Nito?
Ich möchte damit sagen, dass ich einer von fünfen bin, die in diesem Haushalt regelmäßig verkehren und die meisten anderen halt mehr sind als ich. Also muss man sich bemerkbar machen.
Durch Lautstärke.
Zum Beispiel durch Lautstärke. Genau. Los geht's.
Hallo.
Wenn Wasser eine Stimme hätte, wäre es diese Stimme. Es wäre die ausgeruhte Stimme von Ann-Kathrin Gorny und die von
Nito Torres.
Das bin ich, jawohl. Wir sind der Podcast für eure Ohren. Nee, wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind. Ich fange eigentlich anders an. Es fängt an mit Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Imsams Ebertbad herum. Oberhaus im Allgemeinen, die Welt sowieso. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind ein Aal auf Wanderschaft. Ich habe einen Fisch mitgebracht. Ich habe mir überlegt, ja, wir haben schon lange nicht mehr über Tiere gesprochen.
Das stimmt, aber warum? War ein echter Fisch?
Nein.
Okay.
Natürlich nur gedanklich.
Ah, du packst auf den Tisch einen Fisch. So.
Genau, ja. So in der Art, genau. Ich habe eine Frage an dich, eine grundsätzliche Frage, die ich mir gestellt habe und dachte, stimmt das? Und ich hätte einen Film der Woche für dich. Und ein Tier der Woche. Also wo ich echt dachte, wow, da bin ich aber überrascht. So.
Aber du hast gerade so eine Cowboy-Körperhaltung.
Findest du?
Ja, es ist schon ein bisschen, und das habe ich noch, und das habe
Howdy. Ja. Weil das hat was mit meinem Testosteronspiegel zu tun. Es ist ja gerade Bibermond.
Bitte was?
Wusstest du das? Ich habe mich totgelacht. Es ist Bibermond, ja.
Wie der Biber Butzelmann oder wie der Biber?
Nicht wie der Biber Butzelmann, sondern wie das Tier, das holzverarbeitende Tier. Das... Der heißt so, weil es der Vollmond ist, der zu der Zeit ist, wo die Biber ihre Bauten bauen. Deswegen heißt der Bibermond.
Mhm.
Aber ich stelle mir natürlich einen Biber im Mond vor. Das finde ich viel lustiger.
Das sind doch die Staudämme, die bauen, ne? Das sind Biber.
Genau.
Die bauen das um diese Jahreszeit.
Die bauen
jetzt
um diese Zeit ihre Bauten für den Winter.
Mhm.
Und deswegen heißt das Bibermond.
Der Bibermond.
Der ist am 5. November.
Heieiei.
Heieiei.
Das ist ja schon nächste Woche.
Das ist nächste Woche. So, woher weiß ich das? Weil ich hatte gestern ein so dickes Knie, dass ich dachte, was für ein Mond ist denn? Entweder ist es der Wetterwechsel oder Vollmond. Irgendwas kann es sein. Also ich habe schlecht geschlafen und ein dickes Knie. So, und gestern war ja hier Gewitter ohne Ende. Mhm. Weil Gewitter und Temperatursturz, das muss eigentlich das Wetter sein. Eben mit meinen kaputten Knien, Arthritis, Arthrosis, Arthratis, Atlantis,
Atrix.
Was ich alles so habe in den Gelenken. und dann habe ich geguckt, wie ist jetzt Vollmond, kann doch gar nicht sein. Und dann las ich, dass Bibermond ist.
Der Bibermond.
So, ich dachte, du wüsstest sowas.
Also Astrologie, die was mit Tieren zu tun hat, da bin ich tatsächlich raus. Okay. Da weiß ich nichts von.
Also ich bin aus Astrologie raus.
Es gibt ja bestimmt auch so denn die Bienensonnenwende und so ein Quatsch, ne? Keine Ahnung.
Das mag sein, da habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt.
Das ist ja jetzt auch, ne? Ist ja hier, Samhain ist das größte spirituelle Fest
überhaupt
an Halloween.
Genau.
Oder umgekehrt, Halloween ist an...
Habe ich ja in der Tat mal gefeiert.
Moment mal.
Ja.
Halloween hast du gefeiert oder das andere?
Das andere.
Du, kleiner Kälte, du.
Ne, es gab ja diese Zeit, als ich in dieser Zeit zusammen rumgerannt bin.
Auf den Mittelaltermärkten oder was?
Auf den Mittelaltermärkten, diese Kelten-Kladradatsch. Und dann hatten wir einen, der das sehr, sehr ernst genommen hat. Shout out to Murph. So, der hat das sehr, sehr ernst genommen. Und der kannte auch diese ganzen Riten und Mythen und den ganzen Kladradatsch und hat uns entführt damals, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, irgend so ein Ding irgendwo im Taunus. Wir sind mitten in der Nacht mit dem VW-Bus mit 6 Mann drin, in so einem alten, in dem alten runden Bulli, also dieser wirklich der nur 40.
Oh Gott, Uhr. So fangen die besten Horrorfilme an.
So sind wir in den tiefen Wald gefahren, über irgendwelche Feldwege, rumpel, pumpel, pumpel, bis wir vor so einer Holzpalisade standen. Und der sagte, ja, hier ist das. Und da haben wohl irgendwo im Taunus gab es so eine Fundstelle für, ja, Keltenkram. Mhm. Und dann haben die so ein Museum darum gebaut. Mhm. Sind wir da eingebrochen.
Was?
Ist ja lange genug her. Naja, die haben halt so Hütten aufgebaut, mhm, und das Leben, wie man damals so lebte, da oben hingestellt. Und dann sind wir da rein. Das war auch gar nicht schwer. Man hat nur so einen Riegel von innen hochgehoben. Ne, so ein bisschen einmal mit dem Schwert. Wir waren ja
selbstverständlich waren mit ja was sonst, ja,
bewaffnet.
Ja.
Haben wir das da angehoben und sind dann da rein. Und dann haben wir doch überhaupt nichts dabei gedacht, so wir da rein sind. Und dann haben wir in den Hütten geschlafen, wir haben dann Feuer gemacht und sowas alles. Und dann kamen am nächsten Tag da Menschen, das war so eine Privatinitiative. Und die waren erstmal ein bisschen irritiert, dass da jemand drin ist und dann, was wir denn da so machen würden. Und dann hat dieser Kollege, der wirklich sehr überzeugend war mit diesen Dingen, der hat die bequatscht. Das konnte er halt, das war seine Zauberkraft, war Leute bequatschen. Und hat die voll gelabert und wir durften das Wochenende in diesen Hütten sein. Und haben gesagt, ja, ist doch schön, wenn da Leute kommen, die sehen das dann, wie wir hier uns, na, das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir in der Nacht, war in der Tat, die Nacht, Samhain-Nacht, es war der Hammer.
Und du hattest Haare, nicht? Stellst
ich hatte Haare alles vor. Und einen langen Bart. Ja. Genau, und wir haben gefroren wie die Schneider, aber es war natürlich alles das große Abenteuer und es war Nebel, es war so eine mystische Nacht, in der wir da dann dieses Samhain begangen haben mit so Sachen, ja.
Aber eigentlich
war das nur ein Spaß.
Ja, so, sicher.
Für alle Beteiligten.
Mhm. So. Außer für Murph.
Nee, der mal, ja genau.
Der hat das ernst gemeint.
Der hat das ernst gemeint. Ich weiß gar nicht, was der heute macht. Ich glaube, der hat irgendwann angefangen, Versicherungen zu verkaufen.
Ist auch mystisch. Ja. Auf eine Art.
Aber das ist gar nicht, der Biber ist ja gar nicht das Tier, das ich dir mitgebracht habe. Sondern, was weißt du über den Aal?
So gesehen nichts. Ich kenne Zitterale.
Wir sind ja Wasser im Aal, wollte ich gerade sagen. Wasser im Ohr.
Also ich weiß, dass manchmal das in so kleinen Teichen, da sind Aale. Und dann sagt man vorsichtig vor wegen den Aalen. Das kenne ich aus einem Film.
Mhm.
Mehr weiß ich aber nicht.
Aale sind verflucht spannende Tiere. Weil...
Oh Gott, die muss so langweilig sein zwischendurch, Nito.
Was?
Die muss so langweilig zwischendurch sein.
Ja.
Also Aale sind wirklich wahnsinnig spannende Tiere. Erzähl mir mehr davon. So,
pass auf. Mhm. Ich fange mal damit an, dass man bis vor vielleicht 2 Jahren keine Ahnung hatte, wie sich Aale fortpflanzen. Weil Aale keine Geschlechtsorgane haben, wenn sie ausgewachsen sind. Alle Aale, denke ich mir nicht aus, alle Aale dieser Welt kommen alle am selben Ort zur Welt.
Was?
Alle Aale machen sich auf eine jahrelange Reise aus den Flüssen und Seen, in denen die da so rumleben.
Hä?
Und jetzt halte ich fest.
Ist das eine Sekte oder was?
Ins Bermuda-Dreieck.
Da sag ich ja.
Alle Aale kommen aus dem Bermuda-Dreieck. Alle Aale auf der Welt kommen aus dem Bermuda-Dreieck.
Und die gehen dann wieder zurück in den Teich zu Onkel Erna? Das kann doch nicht, Tante Erna, das kann doch gar nicht sein.
Genau.
Ja, aber wie kommen die denn aus geschlossenen Gewässern ins Pazifik?
Ja, die leben ja nicht in geschlossenen Gewässern. Da kommen sie ja gar nicht, das funktioniert gar nicht. Die müssen in fließenden Gewässern, im Rhein, in Flüssen und sowas, da leben Aale. Was in einem geschlossenen Gewässer wohnt, ist kein Aal. Das ist irgendwas anderes.
Ist wirklich. Und dann gehen die alle in den Pazifik.
Die durchleben mehrere Stufen des Körpers. Also die sind dann irgendwelche Mini-Larven, dann sind die irgendwie so Glasaale, so und dann werden sie wieder größer und noch ein Ticken größer. Irgendwann wandern die alle ins Bermuda-Dreieck. Da wird dann getackert.
Und das hat aber noch nie jemand gesehen.
Man hat keine Ahnung, wie das geht. Man weiß gar nicht, wie das geht. Man weiß nicht, wie es geht. Man weiß nicht, wie man es macht. Alle waren im Mittelalter oder halt früher waren das Fische, die man gerne gegessen hat, weil die keine Geschlechtsorgane haben.
Deswegen hat man die gerne gegessen?
Haben die ganzen Christen Aale gefressen, weil das quasi eine Art sauberer Fisch ist. Ist das nicht verrückt?
Aber Moment mal, also jetzt, ich mache relativ häufig Doraden. Es ist jetzt nicht so, dass ich da die Geschlechtsteile schon mal gesehen hätte.
Na, Doraden legen Eier. Doraden kann man anscheinend unterscheiden, ob das Männchen und Weibchen sind.
Ist das so? Das ist keine Ahnung.
Bei den Fischen kann man das anscheinend. Okay. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Ob man das jetzt sieht, dass die ein Laich drin haben oder also ne, die Eier oder so. Oder so ein Wal, der hat ja...
Ja, der hat ne? riesiges. Ja, ja, das habe ich schon gesehen.
Und sowas alle. Also das ist ja schon bei den...
Und alle haben... Also das heißt, es muss ja irgendwann mal so einen bekloppten Wissenschaftler gegeben haben, der so einen Aal seziert hat. Die finden nichts.
Die finden nichts. Die finden keine Geschlechtsorgane bei Aalen. Und dann hat man wirklich lange geforscht, gesucht und auch nicht rausgefunden, wie die sich... Ich wusste das nicht, dass die bis vor kurzem nicht wussten, wie sich Aale vermehren.
Das heißt, man kann die auch nicht züchten?
Man kann die auch gar nicht... Ja, nee, nicht wirklich. Das die ist müssen ja irgendwo dahin, dann ist da so Bibermond wahrscheinlich.
Dann aalen die rum.
Dann aalen die so rum und kommen zurück und sind geschlechtsreif. Oder sind und haben, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Aber laichen die denn?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist ja abgefahren.
Die kommen alle aus dem Bermuda-Dreieck. Alle. Die kommen alle aus dem Bermuda-Dreieck. Ja, entschuldige bitte. Wie viele Beweise brauchen wir denn noch?
Gott, das ist ja schlimmer als die Kängurus.
So, und jetzt bitteschön. Wie soll einem damit langweilig werden?
Ja, du hast recht.
Oder? Das ist gruselig.
Das
stimmt.
Das ist super gruselig. Das ist
schon gruselig.
Die sehen ja auch komisch aus. Jetzt, wo du es also...
Und der Aaldieter. Der Aaldieter vom Hamburger Fischmarkt.
Der Aaldieter.
Der hat auch keine Ahnung.
Wie, der verkauft die und weiß
das
nicht?
Der weiß es ja auch nicht. Es weiß ja keiner, wie die sich vermehren.
Wo kriegt man die denn her? Werden die immer gefangen?
Ja, die werden also gefangen. Okay. Und ich packe noch einen Aal drauf. Und ich muss verrückt sein. Hier. Zwei Makrelen. Bäm. Bei denen weiß ich, wegen wie die gebumst haben.
Krasse Scheiße.
Oder? Also, ich war wirklich überrascht. Fasziniert. Fasziniert. Gut. Dann bin ich mit meinem Thema durch. Nein, ich habe eine ernsthafte Frage
an dich. Ja, bitte.
Ich habe einen ziemlich interessanten Satz gehört. Es gibt immer die Aussage, dass man Fehler machen muss. Dass jeder Fehler machen muss, damit er daraus lernt. Mach Fehler, nur dann lernst du daraus. Lass die Fehler zu, nur dann lernst du daraus. Und egal, von wem ich diesen Satz gehört habe, das sind immer Leute, die das aus einer starken Position gemacht haben. Also der millionenschwere Schauspieler, der sagt, ja, nur ich habe so viele Fehler gemacht und nur aus den Fehlern habe ich gelernt und konnte dann dahin. Aber es ist ja so, dass du als Anfänger in meinem Job, in deinem Job, in jedem Job versuchst, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Weil wenn du Fehler machst, du hast ja gar keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, irgendwo hinzukommen. Also die Frage ist, wie siehst du das? Habe ich mich gefragt, wie viele Fehler darf ich machen? Wie viele Fehler darf man als Mensch machen, um noch zu sagen, nee, alles richtig gemacht?
Das sind ja
Verstehst du die Frage?
Ja, ich verstehe, glaube ich, die Frage, aber ich finde, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Weil zu sagen, dass man aus Fehlern lernt, ist ja einfach nur die Tatsache, man macht den Fehler, man macht so nicht nochmal. So, das ist das Lernen, das Learning ja daraus. Also, dass du etwas machst, du machst das falsch, du merkst, das war falsch, okay, beim nächsten Mal mache ich es besser, anders, richtig, wie auch immer. Das ist, glaube ich, immer so. Ich glaube aber, man muss wahnsinnig reflektiert sein, um dann am Ende zu sagen, das hat sich gelohnt. Also, ich würde es nie, also, wer sagt denn wirklich über, also wenn man große, massive Fehler im Leben begangen hat, sagt man doch nicht, ich würde es jedes Mal wieder so machen. Das sagen doch nur irgendwelche Leute in Filmen.
Ja, aber das sagt dir auch jeder Coach. Sagt dir, du musst Fehler machen, damit du
die richtige Entscheidung triffst. Ja, aber doch nur, um die Leute aufzufangen, die Fehler machen. Wenn du keine machen würdest, weil du einfach keine machst, weil du einfach immer die richtigen Entscheidungen triffst, ist doch die bessere Variante. Kannst du mir nicht erzählen.
Also für mich war das so ein, ich habe mich so gefragt, man wird so, ja, du hast ja irgendwelche Coaches,
ja, stimmt,
oder du hast dann viele, so, was weiß ich, ganz beliebt, es gibt so ein Dings-Ausschnitt von John Cleese, der übers Schauspielen, über Improvisation erzählt und dann sagt, du machst die Fehler damit. Und da irgendwie dachte ich, das sagen mir lauter Leute, die erfolgreich sind, die aber das aus einer erfolgreichen Position sagen und nicht aus der Position dessen, der mit 4 Jobs sich durchs Leben kämpft. Und
der auch wahrscheinlich ganz viele Fehler gemacht hat. Es ist ja leider ganz oft auch einfach Glück.
Ja, ne? Ja. Schon.
Ja, ich glaube schon.
Haben wir Glück?
Kommt drauf an, in welchem Bereich. Teils, teils, würde ich sagen.
Du bist immer so. Ich habe zwei Filme gesehen.
Zwei?
Ich habe zwei Filme gesehen. Ich war im Kino einmal.
Oh.
Ja, richtig. Ich auch. Richtig Kino,
ich war auch im Kino.
Echt?
Ja.
Okay, dann bin ich gespannt, was du gesehen hast. Und ich habe mir einen Film angeguckt, weil mir so langweilig war, dass ich dachte, oh, ich habe ja das dicke Knie gehabt. Und dann saß ich da und dachte, was guckst du denn jetzt?
Die Reise der Aale.
Nee, gar nicht die Reise der Aale, aber irgendwie ähnlich eklig. Evil Dead Rise. Hast du den gesehen?
Nein, aber klingt gut.
Oh.
Also Evil Dead kenne ich natürlich, aber... Ne?
Genau, Evil Dead ist ja diese... Und es gibt von, Gott, wie heißt der denn, der Regisseur, dieser Spanier, der auch diesen Alien-Film gemacht hat, den letzten. Und der hat die Evil Dead-Reihe wieder aufgenommen.
Oh, geil.
Evil Dead Rise. Große Empfehlung für dich und deine Freundin.
Mhm, das klingt sehr, sehr gut.
Das klingt sehr gut und sehr... Also wirklich, die Eröffnungsszene und ich dachte schon, okay, wenn das, was kommt denn noch? Also, ich musste echt ein paar Mal, so machen.
Oh, richtig gut.
Richtig gut, ja, ja. Also, oh Gott, wenn man solche Filme mag, in denen
Menschen halbiert werden und so.
Menschen
ne?
halbiert ja, ja. werden und wirklich hektoliterweise das Blut spritzt. Also ich spreche wirklich von Hektolitern im Wortsinn.
Nee, wir treffen uns tatsächlich heute Abend und gucken The Conjuring 4.
Ah.
Den es ja noch im Kino gibt, den gibt es aber auch schon zu streamen.
Richtig,
und,
ja,
hab ich gesehen. Das werden wir.
Okay. Ja. Das heißt, das war nicht der Film, den du im Kino gesehen hast.
Ich habe natürlich, also alle, die mich kennen, wissen, dass ich den geguckt habe, natürlich an dem Tag, als er rausgekommen ist, Deliver Me From Nowhere, also Springsteen.
Ah, ja. Okay. Und wie ist der?
Fantastisch. Also wirklich, ich stehe überhaupt nicht auf so Biopics, gerade von Musikern. Ich finde, also gerade von denen, die noch leben, ich finde, das ist so, also will ich mir alles, also finde ich alles hier, Elton John und Rocketman und so, finde ich alles super uninteressant. Auch Bohemian Rhapsody habe ich nicht geguckt. Jetzt stehe ich ja sehr auf Springsteen. Ich mag den Schauspieler sehr, der den spielt. Mhm. Ich vergesse zwar immer, ich denke, will immer Edgar Allan Poe sagen, aber so heißt er gar nicht. Aber er ist mit Alan White. Glaube ich.
Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich weiß genau, wen du meinst.
Von The Bear, genau.
Bear, genau.
Dieser Film geht ja um eins meiner liebsten Alben von Springsteen, nämlich um die Entstehung von Nebraska, was er ja alleine in seinem Schlafzimmer aufgenommen hat. Und also nur um diesen zeitlichen Rahmen. Und es ist wirklich, es ist bombastisch gut gespielt. Es fängt die Atmosphäre dieses Albums unglaublich gut ein. Es ist ein Genuss, diesen Film anzugucken.
Okay.
Es ist wirklich, und nicht nur, also im Gegenteil, gar nicht unbedingt nur für Fans, die was, also es ist einfach ein geiler Film über die Musikbranche in den 80ern, mit einem, also alles irgendwie sehr arty-farty, also es ist fantastisch, guck sie an.
Ja, ich guck den auf jeden Fall, den will ich auf jeden Fall sehen. Ich fand ja Bohemian Rhapsody wahnsinnig überschätzt.
Ich habe ihn nicht gesehen. Wie gesagt, das interessiert mich normalerweise
also
nicht so.
So gehypt und so. Ja, der hat das toll gespielt, aber also das, was mich interessiert hat, nämlich wie diese Musik entsteht oder was du jetzt gerade sagst, was die Atmosphäre in dem ganzen Ding ist, das wurde nicht gezeigt. Das wurde einfach nicht gezeigt. Und dann haben sie halt, ja, dann hat er sich seine Zähne reingeschoben da, seine viel zu großen Zähne, Rami Malek, und und hat ein paar Mal die Diva gegeben. Also ich fand den maßlos überschätzt. Wogegen Rocketman?
Habe ich auch nicht gesehen.
Den kann man sich wirklich angucken.
Ja, auch als Filmfilm.
Auch als Filmfilm, weil der einen ganz anderen Weg geht.
Ja,
der geht,
okay.
Der ist, auch der Film ist verrückt.
Okay.
Der Film ist verrückt und dann denke ich, dann kann ich mir sowas angucken. Dann habe ich eine, dann, aber ohne, dass ich das Gefühl habe, da wird jetzt irgendwas glorifiziert oder so, sondern einfach nur, der zeigt auch die Scheißseiten und aber der Film selber ist in sich, in seiner Kunstform, fand ich jedenfalls, ich mochte den sehr. Ich mochte den sehr. Im Gegensatz zu Bohemian Rhapsody, ich sag's nochmal, überschätzter Film. Maßlos überschätzt. Und ich liebe Queen. Ich liebe Queen. Aber ich war auch noch in dem neuen Keanu Reeves-Film, diese Komödie Good Fortune.
Ah, ja, 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 davon habe ich die Vorschau gesehen.
Und den möchte ich auch empfehlen.
Okay.
Das ist jetzt nichts, wo du rausgehst und sagst, boah, was habe ich denn da gesehen? Aber das ist ein schöner, leichter Film, eine Komödie, Body-Switch-Komödie. Mhm. Also ist alles kein Geheimnis. Keanu Reeves ist ein Engel. der eigentlich dafür zuständig ist, Leute davon abzuhalten, bei Autofahren aufs Handy zu gucken. Der hätte aber gerne eine größere Aufgabe. Und dann nimmt er sich einen, der total verzweifelt ist. Den lässt er das Leben tauschen mit so einem super erfolgreichen Tech-Millionär, um ihm zu zeigen, dass sein Leben lebenswert ist. Jetzt findet er das Leben von dem Tech-Millionär aber total geil. Und will überhaupt nicht zurücktauschen. Nur, wieso? Ist doch total super. Geld ist die Lösung. Punkt. So, natürlich geht das irgendwann wo in eine andere Richtung. Und ja, aber so viel kann man auf jeden Fall verraten. Und die Komödie funktioniert anders. An anderen Stellen wird da an diesen kleinen Schrauben gedreht. Ich mochte den sehr. Mhm. Good Fortune. Mhm. So, jetzt haben wir 3 Filmempfehlungen.
Oh, ich könnte noch was über 2 Serien erzählen, die ich gerade gucke. Aber
was ist denn dein Lieblingssong von Nebraska?
Mein Lieblingssong ist Atlantic City.
Atlantic City. Ja. Okay, dann packen wir den doch mal in unsere Playlist. Die haben wir nämlich schon lange nicht mehr aufgebaut.
Oh, das stimmt.
Ja. Oder?
Ja, das stimmt.
Ja, dann bin ich jetzt eigentlich durch mit meinen Themen. Hast du noch was zu sagen?
Ich muss mein Auto abholen.
Haben wir ein Programm der Woche diesmal?
Du, das könnten wir machen. Das ist eine schöne Idee.
So.
Wir sitzen ja hier auch in so einem Theater, ne?
Es ist ja gerade so, dass oben probiert wird, die Bremer Stadtmusikanten vom Theater Oberhausen. Für alle die, die nicht wissen, was das ist der große Bau, der gerade umgebaut wird, neben dem Ebertbad. Da war ich 5 Jahre engagiert. Und es liegt mir persönlich sehr am Herzen, deswegen.
Ja, jetzt am Wochenende tatsächlich, auch wenn hier jetzt so gesehen wirklich nichts ist, weil halt oben probiert wird, sind wir mit Reinhold Messner unterwegs. Also das Ebertbad veranstaltet Reinhold Messner in Rheine und in Bremen. Gut, das ist für uns jetzt hier, für die, die es hören, wahrscheinlich uninteressant, aber auch in Schwerte und auch in Wuppertal. Also es gibt einige Termine und in Köln auch. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut mal. Der kommt auch zu uns noch. Nächstes Jahr allerdings erst. Es sind total tolle Abende. Der war hier letztes Jahr auch in der Luise-Alberts-Halle, auch mit uns. Guckt da gerne mal auf die Homepage. Und im Ebertbad selbst haben wir erst wieder nächste Woche Mittwoch das Damenbad.
Ah ja.
Am 5. November. Und mit wer Special ist Gast. Dabei?
Na, wer ist dabei?
Das erste Mal mit Penis. Es ist Damenbad, das erste Mal mit Penis.
Das erste Mal?
Ja. Ich glaube ja. Also ich glaube zumindest als Solo, als du weißt, was ich meine.
Ja, nicht als begleitender
Musiker.
Genau,
das gab es schon mal. Es gab mal einen Pianisten oder mal einen Gitarristen oder so, genau. Aber eigentlich dürfen die nichts sagen. Das heißt, du bist der erste Mann, der was sagt.
Ich bin dabei.
Du bist dabei. Nito ist dabei und noch andere fantastische Frauen wie Dagmar Schönleber, Sandra Davina, Maria Clara Groppler. So, es wird ein Traum.
Es wird ein
Traum. Wir sind ausverkauft.
Trotzdem toll.
Trotzdem toll, genau. Und dann geht's auch einfach genauso fantastisch weiter, nämlich am 6. und am 7. November ist Daphne Deluxe bei uns. Ja. 2 Tage. Es gibt, glaube ich, keine Karten mehr. Ich glaube, es ist ausverkauft oder es gibt nur noch so, weiß ich nicht, hier mal eine, da mal eine. Also relativ wenig, wenn ihr kommen wollt, schaut auf unsere Homepage. Und dann am Samstag kommt der wunderbare Wolfgang Trepper. Da gibt es noch ein paar Karten, habe ich gerade noch gesehen. Brauche ich auch, glaube ich, nichts so zu sagen. Ne?
Nee, Trepper ist toll. Trepper ist toll.
Und das war es dann schon wieder mit dieser Woche.
Okay. Wolfgang Trepper wird übrigens auch in dem Interview erwähnt, dass er jetzt als nächstes kommt. Ich habe jetzt das Interview der Woche gemacht mit Jupp Götz. Jupp Götz wird vielen Begriff sein, wem da kein Begriff ist. Musikerfamilie Dynastie aus Duisburg. Mhm. Jedes Jahr hier mit der Trionale.
Genau, Trionova. Früher war er ja auch, erinnerst du dich, als er bei, wir hatten ja eine Mixshow mit Sebastian Puffpaff, wo er der Moderator war. Und Jupp mit seiner Band, nämlich mit Trionova, war die Showband von Sebastian Puffpaff bei uns.
Das wusste ich gar nicht. Kannst mal sehen. Auf jeden Fall, dieser Jupp Götz, der ist im Interview, den habe ich besucht, der hat mir Königsberger Klopse gemacht.
Und das war echte aus Kalbfleisch?
Echte aus Kalbsfleisch mit Kapern und das volle Programm, wirklich super lecker. Er hat mir auch das Rezept gegeben, das habe ich ihm vorher gesagt, das würde ich gerne mal kochen. Also ich druck dir das Rezept aus, habe ich mir von einer Königsberger
Klops-Expertin
aus Königsberg in der Tat hat er sich geben lassen und das hat er mir ausgedruckt. Die werde ich auch demnächst mal für meine Mädels machen.
Ja, du brauchst ja nur 200 Euro einzupacken für das Kalbsfleisch. Das ist
gar kein Problem.
Das macht ja nichts.
Genau. Ja. Okay, also, Jupp Götz! Jupp Götz, Königsberger Klopse habe ich bekommen. Ich glaube, ich bin noch nie so schön empfangen worden. So lecker. Wir kriegen ja gerne mal Schokolade zugesendet von Zuhörern. Ann-Kathrin kriegt Wurst, ich kriege Schokolade. Bist du eher süß oder eher?
Also ich kann beides, salzig? Sagen wir mal so. Aber ich glaube, ich bin eher herzhaft. Also eher Chips als Schokolade, eher eine leckere Bolognese oder Möhren untereinander, anstatt, weiß ich was, für Süßspeisen. Hm. Also, aber ich kann beides.
Ich kann auch beides. Wir sind ja Brüder, das muss man jetzt einfach mal erklären. Ja. Der Jupp Götz, Musiker, ich sage jetzt erstmal Musiker, zu Musikant komme ich gleich. Musiker aus Duisburg, in Duisburg, für Duisburg und das ganze Ruhrgebiet. Ich glaube, ich weiß nicht, wer Jupp Götz nicht kennt. Der hat die letzten 20 Jahre nicht aufgepasst. Und das Gespenstische ist, dass wir uns sehr ähnlich sehen, dass die Menschen uns verwechseln. Habe ich dir die Geschichte erzählt von Wolfgang Trepper? Ja, ne?
Ja.
Ja. Wolfgang Trepper mich mit dir verwechselt hat. Und mich wirklich in den Arm nahm, mir ins Gesicht kniff und sagte, Mensch, Jupp.
Ich meine, die Freude ist entscheidend. Ne? Ja, eigentlich scheißegal, ob er dich jetzt gemeint hat.
Ja, natürlich.
Nicht. Die Freude war da.
Ne? Ja, ja.
Das ist entscheidend.
Ja, aber spannend war auch da, als ich dann sagte, ich bin gar nicht der Jupp. Ich freue mich sehr, Wolfgang. Wir haben uns vor 15 Jahren haben wir mal zusammen eine Mixshow gehabt, aber ich bin nicht der Jupp. Bist du nicht? Nee. Jetzt hat er sich umgedreht, ist gegangen.
Nein.
Ja.
Ja, das ist natürlich eine herbe Enttäuschung erstmal gewesen. Ne?
Ja, natürlich.
Er hätte dich kennenlernen können
oder
sich erinnern können, dann wäre auch alles wieder ins Gute. Naja,
gut. Aber ich war einfach nicht das Original. Das ist oft.
Na, da hingen natürlich beim Wolfgang auch Geschichten dran. Der Wolfgang, wie wir mit meiner ganz alten Band Akustik-Cover in Duisburg auch regional, überregional, auf einmal als Coverband, wir haben ja dann Vorgruppe gemacht, Tina Turner, Joe Cocker, Michael Jackson in Tunesien.
Unglaublich. Also
Duisburger Coverband als Vorgruppe, als einzige Vorgruppe vor Michael Jackson in Tunesien. Vor 65.000 Zuschauern.
Ja, so die Sachen. Geschichte musst du unbedingt erzählen.
Ja,
verrückt.
War einfach unglaublich und auch irgendwie lustig, weil wir waren ja nur eine Coverband. Das ging einfach durch Zufall. Ne? Mhm. Beziehung und
aber ihr habt keinen Michael Jackson-Song gecovert, oder?
Nee. Das wäre natürlich, kannst du dir vorstellen, an dem Abend vor 65.000, du spielst Michael Jackson oder spielst das ganze Michael Jackson-Programm akustisch unplugged. Nee, und zu der Zeit war der Wolfgang ja noch bei Radio Duisburg und hat. Wir haben da immer wieder zu tun gehabt mit Interviews und haben uns damals auch viel gesehen. Und da war das einfach für uns alle noch eine andere Welt. Ne? Also den kenne ich schon lange.
Naja, und dann war ja gleich am nächsten Tag, war ja dann die Kleine vom Kai, die hat dich mit Hallo Nito begrüßt, ne? Oder war es umgekehrt? Ja. Hat sie mich mit Hallo Jupp begrüßt?
Ich weiß nicht, aber es ist ja auch schon, mir auch schon zweimal passiert.
Und beim letzten Mal, als die Triennale war, im letzten Jahr, wurde ich wirklich mehrere Male an der Türe angesprochen. Mensch, das ist ja, ey, machst du selber jetzt hier den Einlass? Ist ja toll. Sag mal, du machst doch alles, oder?
Aber es ist wirklich, wirklich witzig.
Und ich dachte zuerst, die meinen mich. Nein, die meinten dich.
Ja, aber irgendwie meinen die uns, weißt du?
Dann ja,
ist ja irgendwie, scheinbar werde ich ja auch mit dir verwechselt. Und dann ist einfach, nicht, dass wir 100% gleich aussehen, aber wir haben beide kaum Haare. Wir sind beide ein bisschen kräftiger, nett ausgedrückt. Wir sind beide lustig eigentlich, haben wahrscheinlich eine positive Ausstrahlung und einen ähnlichen Blick. Also ich denke nicht, dass wir gleich aussehen, aber ja, ist auch funny.
Ja, jetzt muss ich auch nochmal sagen, als ich eben hier reinkam in das Haus, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, als ich eben hier reinkam in das Haus, am Ende des Flures, die geöffnete Wohnungstür, ich gehe den Flur entlang, da ist ein großer Spiegel und ich gucke um die Ecke, sehe jemanden, der um die Ecke guckt, denkt, hat der auch noch das gleiche Hemd an wie ich. Aber ich war's.
Ich meine, mehr Reichtum geht nicht.
Ja, genau, ne? Genau.
Stell mal vor, du würdest noch hier wohnen, wir würden uns beide im Spiegel sehen, das wäre echt.
Wir wissen doch gar nicht, wer gerade gekocht hat.
Nein.
Nee, ja, eben. Jupp. Kommen wir mal zu dir. Ich habe ein Interview gefunden, in dem du sagst, du bist kein Musiker, du bist Musikant. Und ich sag's, wie es ist, ich habe das gelesen und dachte, das bin ja auch ich. Also, ne, man wird ja so oft, also was beschreibt man sich denn? Man wird oft gefragt, was machen Sie denn? Was machen Sie denn für Ihren Lebensunterhalt? Und dann muss ich irgendwas sagen und dann weiß ich es nicht. Und dann denke ich, Musikant trifft das eigentlich, also auch bei mir total, dass man eben die musikalische Kompetenz, die mir abgeht, die mache ich durch Liebe zur Musik gut. So, jetzt hast du eine viel höhere musikalische Kompetenz. Das muss man auch mal noch dazu sagen. Was ist für dich der genaue Unterschied dazwischen?
Also mein Vater hat irgendwie in einem Gespräch mit meinem Bruder damals irgendwie kam eigentlich erstmal dieser Unterschied. Fand ich einfach interessant. Da ging es einfach darum, mein Vater sagte, wir sind in dem Sinne nicht so Musiker, sondern wir sind Musikanten. Die Musiker, das sind die, die wirklich das hohe Instrument gelernt haben, wissen, was sie da tun und auch die hohe Kunst in großen Orchestern, einfach die, wo wirklich 80 Leute auf die Tausendstel Sekunde präzise, ohne Fehler, jedes Mal ohne Fehler funktionieren müssen, um den großen Sound zu machen, die hohe Musik, die nur in der Form gehen kann. Mein Vater war so ein Typ, der hat gesagt, man muss auch mal mit 1,5 Promille spielen können noch. Wenn die abends zusammensaßen, die alten Tanzmusiker und Hobbyleute, meine Eltern kamen ja beide aus Bayern, wir sind mitten in Duisburg groß geworden mit bayerisch sprechenden Eltern und bayerischer Musik. Alte Ländler, Ernst Mosch, Kufsteinlied. So, das sind so die Musiken, mit denen ich groß geworden bin. Mein Vater hat Klarinette gespielt, aber auch die Quetschkasten. Und der Vater, ich glaube, der meinte damit, und da denke ich auch, ich kann irgendwo immer was dazugeben. Mhm. Ich kann aber keine Noten. Ich weiß, obwohl ich von Gitarre und Gesang lebe, ich sag mal, die Hälfte der Griffe weiß ich überhaupt nicht. Ich habe 2, 3 Gitarrenfreunde, richtige Gitarristen, ja. Die rufe ich manchmal an, wenn es mir zu blöd ist, zu sagen, dass ich keinen Namen für den Griff habe, wenn ich mir was aufschreiben will, dann frage ich dann mal nach, wenn ich den Zeigefinger da drauf habe und den Finger da und wie heißt denn der Griff, wenn das ohne A-Seite und so, und dann sagen die mir dann, weiß ich was, ne? D, Major, 7, genau, Querstrich, 11. Dann schreibe ich das auf. Das sind dann eher die Musiker. Ich stehe da und mache, aber es ist aber auch nicht wichtig, weil ich kann es spielen. Also ich spiele es. Ich habe ihn ja selber kreiert bei eigenen Stücken oder bei Interpretationen. Ich lebe ja vom Covern und spiele auch viel alleine oder in Duos. Und ich bezeichne mich selber nicht als Gitarrist. Weil für mich der Gitarrist zumindest wissen muss, was er da spielt irgendwie. Ich spiele was Gitarre. Das mache ich trotzdem wiederum auch ganz gut. Auf mich zugeschnitten, weil die Gitarre spielt sich sozusagen automatisch. Ich weiß gar nicht, was da läuft, aber es läuft.
Ja.
Und es begleitet mich und das funktioniert. Aber ich könnte nur niemals alle meine Entchen solo spielen oder so. Also der Musikant ist für mich derjenige, der überall bei einem Ländler, bei einem bayerischen Ding, bei einem kirgisischen Kehlkopfgesang oder auch bei irgendeiner anderen Bluesgeschichte irgendwo was mitmachen kann, und genau weiß, wo er die Finger von lässt. Also komplizierte Jazz-Sachen, richtig komplizierte Jazz-Sachen oder Klassik höre ich mir gerne an und bin dankbar, dass es so Leute gibt. Aber ich kann es nicht.
Ich probiere seit Jahren mit Peter Engelhardt und mit Volker Kamp und Stefan Lammert für diese Beatles-Geschichte immer wieder. Und ich glaube, die drei unterhalten sich manchmal in Musikersprache nur, um mich und Daniel zu demütigen. Da bin ich fest von überzeugt. Dann sagen die irgendwas, wo du denkst, wir gucken uns immer an, als würden wir, komm, wir gehen jetzt, die reden jetzt ein bisschen, wir gehen dann, wir kommen wieder, rauch mal eine.
Naja, das ist auch Musikant und Musiker, ich meine, die sind auch Musikanten noch dazu, weil gerade die, die du jetzt genannt hast, das sind ja Musiker, die wirklich auch jeden Style bedienen können, aber tatsächlich merke ich auch immer wieder, gerade die Theatermusiker, die können alles lesen, die tun sich so ein ganzes Stück nur durch Lesen drauf und dann haben die das drauf. Die sind einfach auch toll. Ne? Also, das sind gute Kollegen, sowohl für dich als auch für mich.
Ja. Du bist, hast es gerade eben schon gesagt, die Eltern kommen aus Bayern. Deine ganze Familie sind alles Musiker oder Musikanten.
Ne? Ja.
So, oder es ist auf jeden Fall eine Musikantin, egal mit wem man spricht, ja, das ist die Götz-Familie, ja klar. Das ist mir nie aufgeschlüsselt worden, wie das ist.
Ja, wir waren 5 Kinder. Meine Schwester ist Kindergärtnerin gewesen. Die war auch durchaus musikalisch, wenn wir zusammen gesungen haben zu Hause, Stimme finden und so, aber das war nicht ihr Weg. Und die 4 Jungs sind alle Berufsmusiker geworden. Also haben alle, der älteste Bruder ist leider schon gestorben und die Schwester auch, aber alle Jungs waren Berufsmusiker, haben nichts anderes gearbeitet als von Musik. Ich war der Nachzügler, ich bin der Jüngste. Und ich bin im Gegensatz zu meinen Brüdern auch der Einzige, der da ganz Musikant ist, der keine Noten und nichts in der Richtung kann.
Wie fanden deine Eltern das, dass alle Musiker geworden sind?
Also mein Vater fand das erstmal ganz wichtig, aber jetzt nicht unbedingt wie der Vater von Boris Becker oder so, dass wir jetzt Verbote gekriegt hätten etc. Der fand das wichtig, uns an die Musik ranzuführen. Es ist ihm auch gelungen. Er war auch zu meinen Brüdern zumindest adäquat streng. Also er hat gesagt, Jungs, eine Stunde üben am Tag müsst ihr, danach könnt ihr machen, was ihr wollt, aber das muss sein. Die haben aber dann schon mit, keine Ahnung, 12, 13 Jahren, haben die schon Geld verdient, was jenseits von allen Geldern waren, die die Kinder als Taschengeld gekriegt haben zu Hause. Mhm. Die haben also schnell verstanden, schon als Kind, wow, was der Vater da, das ist der richtige Weg. Die haben dann auch alle richtig ihre Instrumente gelernt. Das waren alles Leute, die Noten spielen konnten. Ich glaube, mein Vater war dann immer toll, hat aber irgendwie immer wieder auch mal gesagt, ich habe da ganz jemanden, den kenne, und da könnte es vielleicht bei der Post anfangen. Post oder Bundesbahn war immer der Job. Ne?
War sicher, ich habe bei der Bundesbahn gelernt. Meine Eltern haben auch gesagt, Bundesbahn, du musst zur Bundesbahn gehen.
Ja, das genau. War irgendwie, war das, waren das so Sachen. Das heißt also, irgendwie hat er auch gewusst, weil er selber nie konnte. Ne? Er kam aus Bayern direkt nach dem Krieg und weil da drüben keine Arbeit war. Und hier gab es, ja, viele waren noch in Gefangenschaft, viele waren tot. Stahlproduktion lief an. Seine Tante lebte hier, die auch aus Bayern war. Und hatte im Krieg ihren Mann und ihren Sohn verloren. Und da war Platz. Und da war er dann da. Und dann ging das mit den Kindern, kam meine Mutter aus Bayern nach. Und dann ging das mit den Kindern so schnell, da war keine Chance, von Musik zu leben. Er hat aber immer Musik gemacht. Er hat in einer Tanzkapelle gespielt, die damals die Tanzkapelle oder eine der Tanzkapellen in Duisburg war. Immer Mercatorhalle, die ganzen großen Veranstaltungen, die Bälle. Und er hat sich das schon gewünscht und auch gefeiert, vor allen Dingen, wenn dann die Brüder dann erfolgreich waren. Mhm. Ne? Ich meine, die waren ja, der Ludwig, 20 Jahre Götz Alsmann, Stefan Rabend, Udo Jürgens, Shirley Bassey, Familie Popolskis und all so Sachen. Und auch die Brüder in Berlin haben ja auch mit den ganzen Cracks gespielt und so. Da war er dann schon stolz. Dann hat er das auch gesehen, das klappt. Was er nie konnte oder durfte, konnten wir machen. Mhm. Doch, ich glaube, da war er nachher echt sehr zufrieden.
Naja, auf eine Weise kannst du ja auch froh darum sein, dass er seine Projektion auf euch übertragen hat. Ich meine,
sind wir auch.
Ne, du führst ja, glaube ich, ein ganz gutes Leben. Also ich meine, jetzt nicht unbedingt finanziell vielleicht, aber du tust also das, Freiheit, was du liebst.
Für die Freiheit für mich, ich glaube, das gilt für uns alle, für die Geschwister und wahrscheinlich für alle Musikerkollegen, die ich kenne. Die Freiheit, außer wenn man jetzt zusätzlich noch viel unterrichten muss, dann hat man natürlich auch einen Tagesjob. Mhm. Aber meistens den Tag über frei bestimmen zu können, so einigermaßen. Und wenn, dann abends zu spielen. Und auch das macht man ja, ich sag mal, im besten Falle nicht jeden Tag. Mhm. Dann, also ich würde eher am Gegenteil kaputt gehen und bewundere Leute, die wirklich jeden Morgen um 6 Uhr oder um 7 oder um 8 an ihrer Arbeit sind. Das ist so wichtig. Das Land würde zusammenbrechen mit Typen wie mir. Aber ich bin dann derjenige, wenn die Feierabend haben und sie genau die andere Welt wollen, genau, ja. Nämlich die nicht mit ihrem Büro zu tun hat und mit, vielleicht mit dieser Gradlinigkeit, die dann abends kommen und mit Freude das Herz aufgeht, wenn sie Musik oder eine Show hören und sich einfach ja, die andere Welt geben. So brauchen wir uns einander. Mhm. Einander, ne?
Bist du der typische Physiotherapeut, wo es dann heißt, ja, ich habe hier im Rücken. Kannst du mal gucken, also abends auf einer Party, weißt du,
der Typ bin
drückt ich. Drückt man dir eine Gitarre in die Hand und sagt, hier, Jupp, spiel mal.
Ach so, du meintest dann, weil erstmal wäre ich der Typ, der auf die Party geht und erstmal fragt, kannst du mal kurz kraulen? Ja, genau. Bitte mal kraul mal.
Das wäre da auch mal ein Job, so ein Krauler.
Ja, so herrlich.
Physiotherapeutisches Kraulen.
Immer, das erste Wort kannst du weglassen, ja. Einfach kraulen. Ja. Wenn es einen Kraulladen gäbe, der richtig kraul und leicht kratzen kann, das ist für mich ein Bedürfnis.
Rücken,
Nacken,
ja.
Kopf.
Ja.
Also da würde ich das gleiche Geld zahlen wie bei einer Massage, wenn ich mich hinlegen könnte und jemand würde mich einfach nur richtig toll kraulen. Also, das könnte ich auf jeden Fall
machen. Das hat nichts Unanständiges, Leute. Nee. Nichts Unanständiges, gar nichts.
Ganz im Gegenteil. Man kommt auf die Situation an, ne? Also jetzt habe ich jetzt eigentlich sehr selten. Es gab schon Momente früher, da hatte man manchmal das Gefühl, dass man auch mit einer Erwartung eingeladen wird, dass man da ein bisschen was macht. Manchmal habe ich das auch gemacht, manchmal auch gerne, manchmal auch nicht. Und das halte ich mir jetzt auch offen. Wenn das passt und ich da Bock drauf habe, dann mache ich das gerne. Und ansonsten bin ich auch gerne dann einfach nur mal ganz normaler Gast. Mhm. Oder auch Zuhörer. Ne?
Die erste Frage, die ich eigentlich mir aufgeschrieben hatte, ist, wann hast du eigentlich erkannt, dass du eine besondere Stimme hast?
Also erstmal würde ich echt Schwierigkeiten haben zu sagen, dass ich eine besondere Stimme habe. Weil was ist eine besondere Stimme? Ne? Also besonders
eine, die ich höre, wenn ich daran denke. Wenn ich
das kann, das
wenn ich an die Musik denke, an euren, an das, was ich von dir kenne, live oder eben von CD, dann weiß ich genau, wie deine Stimme klingt.
Ja, das mag sein, dass das für den Hörer zuordnbar ist. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ich will nicht sagen eine quäkige Stimme, aber eine sehr mittige und eine sehr durchsetzungsstarke, eher höhere Stimme habe. Wenn ich die selber höre, gibt es genug Stücke, wo ich denke, mein Gott, ich mag meine Stimme überhaupt nicht. Das hat wahrscheinlich jeder Sprecher und jeder Sänger auch. Ja,
natürlich, selbstverständlich, natürlich, klar.
Ich kann mir gut vorstellen, aber dass man oder bestimmte Leute meine Stimme erkennen würden, aber dass ich da jetzt selber drüber nachgedacht oder dann irgendwann erkannt habe, nee, ich hatte eher und habe auch manchmal immer noch eher Schwierigkeiten und gehe auch zum Mischer und sage mal, kannst du mal ein bisschen die Mitten rausdrehen oder das nicht so grell machen und mir ein bisschen mehr Wärme geben. Ne? Mhm. Aber ich glaube manchmal, dass ich als Jüngster von 5 auf 52 Quadratmeter mit den Eltern in dem Getose automatisch was gemacht habe, was sich durchsetzt. Mhm. Und wenn ich sage Hallo, ist das anders, als wenn ich sage Hallo. Ne? Und irgendwie habe ich den Ton wahrscheinlich, naja, ich hoffe nicht zu viel beibehalten. Aber schön zu hören. Grundsätzlich ist es ja eigentlich auch egal, ob eine Stimme gut oder nicht gut ist. Das ist eine individuelle Geschmackssache. Aber es gibt so Stimmen, die würden nicht auffallen. Und ich sag mal, ein Phil Collins, ein Sting, alles Stimmen, die eher höher sind, die kann man schon oft erkennen, weil die auch Phil Collins, also ich höre mich nicht an wie Phil Collins, aber es gibt immer wieder Leute, die auch sagen, dass es eine Ähnlichkeit gibt. Oder Nils Landgren, der auch so eine ähnliche Stimme hat, ne? Ja, ja, aber es gab keinen Moment, wo ich dachte, wow,
wie geil. Nee, es geht nicht um wow, es geht so, weiß ich nicht, irgendwo der Moment, wo man, irgendwann hast du ja entschieden, das zu machen.
Ja, also sagen wir mal
dich
so.
Für diesen Gesang zu, nicht für diesen Gesang, sondern für Gesang zu entscheiden.
Das ist keine bewusste Entscheidung gewesen. Also erstmal, wir haben zu Hause gesungen viel. Wir haben viel zu Hause gesungen und deswegen bin ich eigentlich auch ein ganz guter Chorsänger, auch wenn ich wiederum keine Ahnung habe, notentechnisch, was da passiert, aber ich finde meinen Platz. Das ist das Entscheidende bei einer Harmonie. Das kommt ja auch.
Wahrscheinlich auch wieder als Kleinster. Harmonisch. Muss irgendwo den.
Irgendwo muss dein Platz Raum finden. Sein. Ja. Und das lernt man, glaube ich, auch. Ich kenne tolle Lied, also richtige Liedsänger, die überhaupt nicht das Ohr haben für Chor. Mhm. Und ich kenne auch tolle Chorsänger, die das unheimlich drauf haben, die aber manchmal nicht entweder die Eigenheit in der Stimme oder die einfach die Energie haben, da vorne zu stehen und ausdrucksvoll auch ein Liedgesang zu machen. Mhm. Ich glaube, dass ich beides so weit kann. Ich kann mich im Chor wunderbar zurücknehmen und ein Teil des Chors sein, wo jede Stimme gleichberechtigt ist und sein muss. Sonst ist das ein Chor von Individualisten und kein guter Chor. Mhm. Ich kann aber auch vorne sitzen und kann ein Stück so singen, dass das drüber kommt.
Du machst ja auch fast schon Charity. Du stellst dann Sachen ein hier, da wird was von irgendwelchen Bekannten hier, da wird eine Wohnung aufgelöst, hier ist so ein...
Also Charity würde ich nicht sagen, sondern ich bin erstmal wirklich, meine Mutter war auf jeden Fall, meine Eltern überhaupt, aber meine Mutter ganz speziell war immer schon ein Gemeinschaftsmensch. Mhm. Wir sind ziemlich harmonisch groß geworden. Mit einer Mutter, die immer gesagt hat, wenn viele Meinungen da sind, muss man auch mal zurückstecken können. Da kann nicht jeder immer das machen, was er will. Wenn man Streit vermeiden will, ist das der Weg. Mhm. Allerdings, manchmal ist Streiten auch wichtig. Deswegen wollte ich das jetzt nicht als heilig darstellen. Aber letztendlich bin ich einer auch so, der lieber friedlich und nett und mit Humor und umarmend mit Menschen zusammenlebt in dieser Welt, als der ganze Scheiß, der gerade abgeht, wo ich denke, in allen Ländern, in allen Momenten, wie viel Unsicherheit, Angst und wirklich schlimme Kräfte da wirken, das ist nicht meine Welt. Das fällt mir auch wirklich gerade wirklich schwer, darüber wegzugucken und in Realität zu sehen, dass doch noch eigentlich alles okay ist für uns beide. Wir sitzen ja hier und haben gerade Königsburger Klops gegessen und haben ein friedliches Gespräch. Also mein Ziel Und das ist auch mein Sternzeichen. Ich bin Fisch und will auch da gar nicht zu sehr reingehen. Aber man sagt, der Fisch ist ein, für einen Fisch gibt es immer nur das große Ganze. Mhm. Und das ist auch das Gefühl für mich. Das heißt, wenn ich sehe, da ist eine Wohnung frei in Buchholz und ich habe 3000 Leute bei Facebook. Ich weiß nicht, wer gerade eine Wohnung in Buchholz oder irgendwo sucht, aber vielleicht sucht die einer, dann sollte er das wissen. Oder wenn ich bei Haushaltsauflösung bin und einfach sehe, hör mal, hier sind Gläser und Besteck, dann wird sonst einfach weggeschmissen. Oder ich koche immer wieder für ältere Leute. Wie heute habe ich extra mehr gekocht. Da habe ich ein, zwei Leute, die sind über 90, die kochen nicht mehr. Und das sind solche Essen, die findet man nicht unbedingt in jedem Laden. Die freuen sich, wenn es Königsberger gibt oder eine Möhren untereinander, was lecker ist. Ne? Also das ist für mich ein Grundgefühl. Ich habe eher das Problem, mich selber so zu sehen. Ich würde immer die Gemeinschaft automatisch erstmal über das stellen, was ich als erstes habe. Und andere wieder machen das genau umgekehrt. Und die Mitte wäre eigentlich das, was ich am liebsten finden würde. Also Charity würde ich das nicht nennen, aber einfach nur, ich denke immer mit. Was ist mit den anderen?
Ja.
Und das ist eigentlich eine wichtige Frage.
Das ist eine wichtige Frage. Das ist eigentlich die wichtigste, finde ich.
Ja, also ich meine, das kommt wieder zurück. Ich sehe da, wie das zurückkommt. Ich habe viele Menschen, die mich nicht nur mögen, sondern die auch mich im Kopf haben, bei ihren Gedanken. Und das ist dann Geben und Nehmen. Und das ist schön. Also das ist mein Leben am liebsten.
Bist du ein Harmonieknubbel?
Gerne.
Oder kannst du auch austeilen?
Ich kann bestimmt auch austeilen und ihm gibt bestimmt auch bestimmte Themen oder bestimmte Momente, wo ich starrer und knickriger bin, als mir lieb ist. Die sieht man natürlich nicht unbedingt so. mein Streben ist eigentlich Harmonie. Es gibt wenige Menschen, mit denen ich wirklich Streit habe. Und das hängt dann wahrscheinlich aber wirklich an beiden. Wenn man bei mir was spiegelt, dann sehe ich auf jeden Fall, Scheiße, ist bei mir auch da. Mhm. Dann könnte es auch mal Streit geben. Aber richtig bösen Streit habe ich in meinem Leben sehr selten gehabt. Mhm. Also zum Glück sende ich hauptsächlich was aus, wo auch dann bestimmte Menschen oder Menschen in einer bestimmten Art auf mich zukommen, die dann auch mit dem harmonischen Willen kommen. Und deswegen erlebe ich das sehr selten.
Ja, du strahlst so eine, also es ist, auch das höre ich von mir oft, so eine Gelassenheit und eine Zufriedenheit und dass man den erst, bis man den, also man, ich kann auch an die Decke gehen, aber bis es soweit ist. Deswegen bin ich zum Beispiel perfekt für den Abenddienst, für die Leute, die mich immer wieder fragen, warum machst du denn das da? Ich kann immer alles ausgleichen. Ich krieg alles ausgeglichen. Ich war auch der Kleine. Vielleicht ist das auch wieder.
Wie viel wart ihr denn? Wieder,
wir waren auch fünf.
Nein!
Wir waren fünf, ja. Zwei ältere Brüder, zwei Schwestern und ich war der immer ausgeglichen hat.
Auch fünf Kinder
auch fünf.
Und auch der Jüngste. Immer. Das gibt's doch nicht, wir kommen immer näher.
Da kommt's immer näher.
Scheiße, das gibt's
doch gar nicht. Irgendwann, genau, es ist keine Zellteilung, es wäre eine Zellvereinigung.
Echt, wir sind eins.
Hast du immer dein eigenes Ding gemacht? Ist niemals einer gekommen und hat gesagt, pass auf, wenn du das machst, dann gehst du durch die Decke.
Also, ich bin jetzt eigentlich eher schissiger geworden, als ich jetzt früher war. Wie ich früher, ich will mal sagen, angstfreier war, hätte ich mir eventuell ein paar Türen aufmachen können und hatte auch ein, zwei Mal. Es gab damals so einen Kontakt zum Typ von der EMI, da war ich sehr jung. Das war mir irgendwie, keine Ahnung, ob da was draus geworden wäre, aber solche Sachen hätten mir eher Angst gemacht und ich weiß auch jetzt, warum. Weil du musst da schon wirklich, um was Großes werden zu können, wenn ich überhaupt was hätte werden können, musste auch schon entweder unheimlich stark sein oder muss damit klarkommen. Guck dir an, wie viele Leute da oben sind, die völlig fertig sind. Guck dir an, wie viele Jungen gestorben sind. Und so, da gibt's ja Grund für. Wenn du nachher dann in der Business reinkommst, das hat auch Regeln. Wenige sind da so stark, dass die ganz heil durchgekommen sind. Selbst Joe Cocker und so Typen waren nicht unter Umständen schwere Alkoholiker zu bestimmten Phasen und so. Ich weiß nicht, ob was hätte passieren können. Wenn was hätte passieren können, dann wegen der Eigenschaft, die wir beide, die hast du ja auch, einfach gut mit Menschen zu können. Das unterscheidet einen Robbie Williams von einem, sag ich mal, normalen Musical-Darsteller oder so.
Gary Barlow.
Ja, es gibt einfach manche Typen, die gehen da raus. Bei den Comedians ist das für mich dann der Polt zum Beispiel, der rausgeht und direkt sagt, in 2 Sekunden sagt er einen Satz und er ist sofort da. Und singen ist eine Geschichte, aber mit Massen umgehen zu können.
Den Kontakt aufnehmen mit den Leuten. Ja,
also das ist was, das kannst du, glaube ich, auch nicht lernen. Das kannst du oder nicht. Und ich glaube, das kann ich eigentlich. Nur bin ich da auch nie weitergegangen, weil da irgendwie auf der anderen Seite auch immer eine Angst stand.
Mhm.
Also keine Ahnung, ob man was hätte werden können. Das gibt mehrere Musiker, die an so einer Stelle vielleicht mal waren, wo was hätte passieren können. Aber letztendlich bin ich auch eigentlich immer wieder ganz froh, dass ich mit dir hier in Ruhe sitzen kann und nicht einer da draußen schreit oder so. Das wäre alles für mich nicht das, was ich erstreben würde. Ja, nee, eigentlich glaube ich nicht. Ich glaube, wenn sowas passiert, dass du da hochkommst, dann soll das sein. Es gibt bestimmt untalentiertere Leute, sowohl in dem Arbeiten mit Menschen als auch gesanglich und musikalisch, die wiederum aber ein so starkes Ego oder so einen starken Glauben an sich selber haben, dass andere den auch glauben. Wenn man das einfach hinnimmt. Ich meine, guck dir die Politik an. Guck dir Trump an. Ich meine, ich habe keine Ahnung groß von Politik, aber ich sehe, dass da einer ist, der sich so liebt und ich weiß nicht, wie er das schafft, aber die Leute nehmen das an und befeuern das. Naja,
das ist...
Gehe ich jetzt nicht rein in das Thema, aber genau, das es gibt oft da draußen Menschen, die einfach einen unheimlichen Glauben und eine unheimliche Energie haben. Und man kann halt auch bewundern in der Musik, wenn einer, der gar nicht so musikalisch ist, so weit kommt, weil er ein Macher ist. Und ich kenne einige Musiker, die sind so brillant und haben kaum zu spielen und eiern immer durch, weil sie die andere Sache, das Geschäft und so, einfach nicht können, weil sie zu lieb, zu weich oder einfach zu wenig damit zu tun haben.
Du bist durch und durch ein Live-Musiker. Wenn man dich live spielen sieht, dann kann ich mir gar nichts anderes vorstellen als so ein Leben. Wen hättest du denn gerne mal, der für dich live spielt? Also so in so einem Rahmen, jetzt nicht also 60.000 Leute Ed Sheeran oder so.
Einer, der am besten hier zu mir nach Hause kommt und ein Privatkonzert macht.
Oder denkst, so. Komm mal, den würde ich gerne mal, den würde ich gerne mal richtig gerne live zusehen, was er macht.
Ja, also die Sachen, die ich privat gerne höre, ich meine, ich höre grundsätzlich eigentlich sehr vielseitige Sachen. Ich bin jetzt nicht unbedingt in so einem extremen Rock, Metal, Hardcore. Ich bin nicht in extrem Hardcore elektronischen Sachen drin. Aber ich höre gerne sehr viel stille Musik oder ruhige Sachen. Also am schönsten, ich glaube, mit am meisten würde mich freuen, wenn der 1974 gestorbene Nick Drake nochmal auftauchen würde und mit einer Gitarre hier mir seine Songs spielen könnte. Die mag ich sehr. Ansonsten fände ich auch toll, wenn Pat Metheny hier spielen würde. Kann ich jetzt nicht beantworten, eigentlich weitergehen. Es gäbe bestimmt eine Menge Leute, die ich gerne mal hier hätte, wo ich sitzen würde und mich einfach fallen lassen würde. Nee, also ich habe jetzt keine...
Kannst du dich fallen lassen beim Live-Zuhören? Kannst du? Oder musst du immer gucken? Also ich gucke ja immer und denke, also wenn es mich nicht total packt, fange ich sofort an, kritisch zu gucken. Und
ich muss dazu sagen, ich gehe nicht oft live raus. Also ich bin kein großer Konzertgänger. Das hat aber meistens mit hinfahren, Parkplatz suchen, aufstellen.
Man macht es ja selber die ganze Zeit. So geht es mir mit Theater.
Schlechter Konzertgänger eigentlich.
Ich sehe gerade viel, weil ich ja seit einem guten Jahr die Abenddienste mache. Meistens finde ich immer irgendeine Form von Inspiration drin. So. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht so undankbar, dass ich das machen kann, dass ich da so viel sehen, auch beruflich sehen muss, weil ich einfach
ist ja auch total toll. Also ich kann auch sagen, dass ich manchmal auch blöd finde, dass ich da so ein träger Hund bin und nicht aus dem Arsch komme quasi. Viele Menschen kommen einfach nicht aus dem Arsch, sind einfach zu Hause und so. Ich kenne auch andere, Gerd Neumann, unser Gitarrist von der Trionale und von Trionova, der ist andauernd auf Konzerten.
Ne? Ja, den sehe ich auch bei uns immer wieder.
Ja, der zieht sich so viel rein und liebt das. Der ist ein richtiger Live-Musik-Mensch und ich finde das toll. Der kriegt natürlich auch immer wieder auch vielleicht einzigartige Abende mit und so. Ne? Ich bin Musiker und komme aus Musik, aber ich brauche nicht die ganze Zeit Musik. Ich muss nicht immer Musik laufen lassen und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, mal eine ganze Zeit einfach auch keine Musik zu haben. Mhm. Wenn ich im Wald spazieren gehe und höre die Blätter rauschen, das ist für mich auch Musik. Also es muss nicht immer eine produzierte Geschichte sein. Ne? Oder wenn ich hier sitze und wenn gerade die Sekunde da ist, einfach die Gitarre in die Hand zu nehmen und einfach mal so kurz zu füllen, das ist okay. Aber ich muss nicht andauernd Musik haben.
Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Was machst du, wenn du keinen Bock auf Musik hast? Kochen.
Ich koche gerne. Ich habe eigentlich früher wahnsinnig gerne gebastelt. Ich bin zum Schrottplatz gefahren jede Woche und habe geguckt, ob da irgendwas bei ist, was mich inspirieren könnte, daraus eine Lampe zu bauen oder das umzubauen. Immer wieder zu Schlossereien, in die Schreinereien und habe irgendwie andauernd Sachen gebaut, irgendwie aus so Restsachen. Das mache ich jetzt leider kaum noch, habe ich oft drüber nachgedacht. Ansonsten bin ich einfach hier und der Tag vergeht schneller, als er vergeht. Also ich habe weder große Hobbys, im Moment gehe ich zum Glück ein bisschen mehr spazieren, weil ich gerade Zeit habe, ein bisschen, nicht viel zu spielen. Nee, also so ein richtiges alternatives Hobby habe ich eigentlich nicht.
Nee, Hobbys, Hobby muss man das ja nicht nennen. Aber spazieren gehen reicht ja schon und keine Kopfhörer im Ohr zu haben.
Ja, also spazieren gehen, das ist jetzt auch nicht so, dass ich das so oft mache, weil dann wäre ich ja dünner, wie ich es gerne hätte. Also was ich gerne zum Beispiel mache, ich bin total gerne im Bekannten- oder so Verwandtenkreis auf Haushaltsauflösung. Habe auch mehrmals schon für Freunde Haushaltsauflösungen organisiert oder gemacht. Also ich gehe total gerne rein und gucke in Ruhe durch, was hat einen gewissen Wert. Damit meine ich nicht nur unbedingt Geld. Mhm. Also nicht unbedingt, was ist wertvoll, sondern was hat einen Wert, was hat Geschichte. Mhm. Was ist ein Stück Schrank oder so, was noch echt ein Schreiner gebaut hat. Mhm. Welche Sachen findet man kaum noch? Oder was ist wirklich zu schade, dass jetzt einfach die große Müllpresse kommt und ein 100 Jahre altes Ding kaputt geht? Mhm. Da gehe ich hin und da bin ich wieder Allgemeinmensch, habe ich total oft Sachen, wo ich sage, das und das und das gibt es hier. Ich habe ganz viele Leute, denen habe ich die Küchen, die Wohnzimmer, teilweise Klamotten. Ich weiß, wer alte Bücher mag. Ich weiß, wer sich für alte Sachen aus der Kaiserzeit oder Weimarer Republik oder aus der Kriegszeit interessiert. Ich weiß, wer sich für 60er Jahre Hüte interessiert. Und das mag ich immer unheimlich, tatsächlich. Das wäre für mich, das könnte ich als Job mehr vorstellen. Mhm. Hingehen und gucken und auch respektvoll damit umgehen und zu wissen, da verlässt jetzt einer sein Zuhause oder da ist jemand gestorben irgendwie. Ich habe sehr oft Sachen gefunden, wo ich dann den eigentlichen Besitzern gesagt habe, guck mal hier, wo die manchmal heilfroh waren, zum Beispiel alte Bilder gefunden zu haben. Das haben die in dem Wust von seiner ganzen Auflesung gar nicht mehr geschafft, so eine Kleinigkeit zu sehen, wo ich sagte, Mensch, da bist du doch als Kind. Oder ist das hier dein Großvater? Ne, also so Sachen, wo ich einfach mit Gefühl einfach weiß, das könnte doch eigentlich wichtig für den Menschen sein, ne?
Aber da bist du auch wieder auf der Suche nach Geschichten, ne?
So. Tatsächlich, ja, das ist tatsächlich so. Ich habe ja viele Jahre, habe ich alte Leute interviewt tatsächlich. Ich habe viele Soldaten interviewt und viele Leute interviewt, die den Krieg mitgemacht haben. Den Bombenkrieg, Flucht und all so Sachen. Da habe ich hunderte von Stunden mit verbracht, so Leute zu sprechen. Tatsächlich, weil mich dann immer, Geschichte hat mich immer interessiert. Mhm. Auch persönliche Geschichte und Geschichten auch.
Ja. Naja, und hier ist ja großer Geschichtsumbruch, Ruhrgebiet. Seit 30 Jahren Strukturwandel. Was meinst du, wo wandert das Ruhrgebiet hin?
Das kann ich nicht sagen. Also ich finde den Wandel, ökonomisch habe ich keine Ahnung, aber den Wandel der Ganser oder wie der gute Mann hieß, glaube ich, der wirklich im Ruhrgebiet eigentlich mit der Hauptverantwortliche, glaube ich, war, dass wir sowas wie den Landschaftspark und auch Zeche Zollverein und so noch haben. Mhm. Typen, die erkannt haben, wir können diese Stahlwerke alle abreißen.
Wir haben
ja
was.
Ja, man können die auch abreißen. Da ist alles aus Stahl. Ja. Also das hat auch einen Rohstoffpreis und so. Aber das sind Gebäude und Szenerien, die sind einzigartig in der Welt. Mhm. Und die sich wirklich eingesetzt haben und andere mit viel Mühe begeistert haben, um zu sagen, das ist ein Pluspunkt. Das Gasometer ist ein Gebäude. Wer würde denn das Gasometer bauen, um so ein Gebäude zu haben? Keiner in der Welt. Ja, wird sich gar nicht lohnen. Aber das steht da. Muss auch gewartet werden. Aber geh da mal rein in diesen Raum. Es kommen Menschen aus der ganzen Welt ins Ruhrgebiet. Ja. Ich glaube, Duisburg hat 1 Million oder irgend so. Also eine unglaubliche Zahl von Menschen, die nach Duisburg und in den Landschaftspark kommen.
Ja.
Architektengruppen aus Japan kommen und gucken sich das ganze Zeug an. Und diese Sachen als kulturelle Orte zu nutzen und vielleicht auch noch mehr zu nutzen, noch für andere Sachen, sowas finde ich schon toll, wenn es gelingt, wirklich neue Elektronik, neue Produktionssachen, neue Firmen, innovative Sachen anzugliedern, finde ich das super. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich glaube, die haben erstmal schon einen ganz guten Sprung geschafft, wenn man überlegt, wie viele Menschen in Kohle und Stahl gearbeitet haben im Ruhrgebiet, wahrscheinlich jeder Dritte, wie dann irgendwie geschafft wurde, dass wir nicht schon kaputt sind.
Ja.
Jetzt kommt, geht das ja weiter. Duisburg und so liegen in Gefahr. Aber ich hoffe nicht, dass das passiert. Aber wenn es nicht mehr haltbar ist, dann hoffe ich, dass die da hinten hingehen und aus der ganzen Welt frische Unternehmen holen, die da reingehen und die neue Innovationen machen. Ne? Keine Ahnung. Also Ahnung habe ich nicht, aber ich sehe schon, dass hier ein bunter Haufen ist von allen möglichen Nationalitäten und von allen möglichen Können. Jeder, der nach Duisburg kommt, von meinen Leuten von außerhalb, wundert sich, wie tatsächlich schön grün auch Duisburg ist. Das Gleiche gilt auch für Oberhausen und auch natürlich für Essen und Mülheim. Das ist eben nicht nur Industrie und Grau in Grau, sondern das sind schon tolle Orte. Keine Ahnung, was noch möglich ist. Ich finde es eigentlich ein interessantes Stück Landschaft.
Absolut, deswegen bin ich hier hingekommen und ich glaube, ich werde auch hier bleiben. Mal abgesehen davon, dass ich mir Köln gar nicht leisten könnte. Aber
und guck mal, wie viele Leute, wer alles so aus dem Ruhrpott auch kommt. Ich meine, das sind so Typen. Helge Schneider, Grönemeyer, Westernhagen. Ich meine, wenn man sich den großen Haufen anguckt, das sind schon eine Menge Leute, die aus dem Ruhrpott kommen, die auch das Land auf kultureller Ebene mitgeprägt haben.
Unbedingt, natürlich, klar. Schlingensief, Quadflieg, das Oberhausen.
Aus dieser ganzen Ecke, auch musikalisch, auch von den Comedians und überhaupt. Ja.
Ja.
Ja, aber keine Ahnung, wo es noch hingeht. Ich bin aber gerne hier. Ich mag den Schlag Mensch. Und so wie auch jetzt unser Gespräch hier abgeht, so geht auch ein normales Gespräch durchaus im Ruhrgebiet ab. Du kommst rein. Oh, ist das lecker? Boom, zack, nächste Frage.
Genau.
Weiter geht's. Ne? Keine Komplikation. Ne?
Ja, das liebe ich wirklich. Also die Leute machen es einem sehr, sehr leicht hier. Und wenn sie dich scheiße finden, dann sagen sie dir das auch und dann ist auch gut. Dann muss man sich nicht weiter mit denen beschäftigen, fertig. Das fand ich wirklich toll. Das fand ich wirklich toll hier. Ja. Immer.
Ja, ich habe eine sehr gute Freundin, die ist aus Düsseldorf und die ist wirklich auch so eine offene Type. Und sie weiß, dass das ein Lob ist, wenn ich sage, du könntest Duisburgerin sein. Das feiert die.
Zum Abschluss noch ein paar Fragen, die ich allen stelle.
Ja.
Bei der ersten wird ein Problem sein, weil du hast nichts mit Fußball zu tun, ne?
Das kann ich so nicht sagen. Ich habe im Sportgeschäft von Detlef Pirsig in Duisburg meine Ausbildung gemacht. War mehrere Jahre hintereinander der Weihnachtsmann beim MSV Duisburg.
Okay, dann passt das doch. Nein, im Großen und Ganzen.
Kein groß Interessierter.
Nein, also ich stelle die Frage allen, aber ich muss abwandeln, weil wir sind ja hier in Duisburg, hier nicht in Oberhausen, deswegen Schalke oder Duisburg?
Ja, dann ganz klar Duisburg, natürlich. Das muss ich jetzt, möchte ich sagen, muss ich aber auch sagen für all meine Freunde, die so tapfere Fans sind.
Ja, tut beides weh, finde ich, wenn man Fan ist. Marktstraße oder Zentrum? Also die heißt ja hier anders. Ist ja, hier
ja also da müsste ich mir jetzt erstmal Gedanken machen, was könnte hier adäquat die Marktstraße sein, wenn es die Kö ist.
Die Kö.
Ja, und dann Zentro haben wir nicht. Also da müsstest du dir jetzt wirklich, da bist du schlecht vorbereitet.
Nee, insofern nicht, weil die Frage ist, gehst du hier in die Innenstadt oder fährst du lieber raus in die Mall?
Ja, wir haben die Moll nicht, deswegen könnte ich das in Duisburg nicht sagen, was ich lieber machen würde. Aber wahrscheinlich würde ich gar nichts von beiden wirklich interessant finden.
Okay.
Weil ich kein Bummler bin, kein Shopper bin und wenn, dann ganz gezielt irgendwo hinfahre, wenn ich irgendwas suche.
Okay. Fahrrad oder Auto?
Ich benutze leider gerne und zu oft das Auto. Wenn ich Fahrrad fahre, denke ich, warum machst du nicht öfter? Gesünder, besser, macht Spaß. Mhm. Ja. Ich mache beides.
Kanal oder Halde? In dem Fall Rhein oder
Halde? Wahrscheinlich eher Rhein.
Also Wasser.
Wasser finde ich schon gut. Sind wir in Duisburg auch mit gut gesegnet.
Ja, Gott sei Dank.
Viele sehen auch neben der Sechsseenplatte noch einige Baggerlöcher. Ja, also Duisburg hat ziemlich viel Wasser eigentlich.
Ja, das fehlt uns in Bottrop. Ja. Also ich lebe ja in Bottrop, das fehlt leider total.
Ja, also, naja, du kannst jederzeit rüberkommen. Also da halte ich jetzt nichts gegen.
Wenn das, letzte Frage, die ist ein bisschen assoziativ, wenn das Ruhrgebiet eine Pizza wäre, welcher Belag wäre in dem Fall Duisburg?
Meiner Meinung nach Hawaii. Nicht traditionell. Weil? Ja, einfach.
Irgendwie auch fies?
Ist alles drauf. Tatsächlich auch verboten und ja, auf jeden Fall eigen, sagen wir mal so, ne? Eine Margarita oder so, die ist ja wirklich ganz konservativ und althergebracht. Mhm. Nö, also ich weiß, Hawaii geht gar nicht. Das ist auch noch ein Argument für manche, geht Hawaii gar nicht. Ich esse Hawaii gerne.
Okay. Jupp, tausend Dank für deine Zeit, tausend Dank für die Königsberger Klopse.
Sehr.
Wann, entschuldige, ich habe völlig vergessen. Ach, mein Gott. Jupp, wann ist denn die Triennale bei uns im Ebertbad?
Die Triennale im Ebertbad ist, soweit ich mich erinnere, am 17. November.
Na gut, dass du dich erinnerst.
Auf jeden Fall. Ja, das freut mich wirklich sehr. Vor allen Dingen, das ist ja, glaube ich, ein Montag wieder oder ein Dienstag irgendwie. Und wir sind trotzdem eigentlich schon, glaube ich,
es ist sehr gut verkauft. Es ist sehr gut verkauft. Also wer
nur noch ganz, ganz wenige Karten.
Wer noch Karten will, Leute, beeilt euch.
Das ist auf jeden Fall ein schöner Abend für alle Leute, die Lust haben auf Unplugged Pop- und Rock-Klassiker der letzten 50 Jahre mit schönem mehrstimmigen Gesang. Also ist ein schöner Abend immer.
Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderer Abend.
Ja.
Unbedingte Empfehlung. Okay.
Super.
Jupp, hör mal.
Bruder, ich danke dir.
Ich rede mal mit unserer Mutter, was da los war.
Da war viel los.
Schönen Tag. Ciao. So, du holst jetzt dein Auto ab.
Ja.
Und ich fahre nach Hause. Die Sonne scheint. Und
was? Wann ist das denn passiert?
Ja, guck raus.
Wow. Leute, wollt ihr raus?
Oh, damit meint sie die ihre Hunde.
Also nicht euch.
Aber ihr solltet auch rausgehen. Vor allen Dingen, kommt doch ins Ebertbad, wenn ihr Lust habt und ihr noch irgendwo für irgendwas eine Karte kriegt. Bitte, bitte empfehlt uns weiter, damit wir das hier weitermachen können. Und vor allen Dingen, und das ist wirklich wichtig und es liegt mir sehr am Herzen, das zu sagen, die Welt wird ein besserer Ort durch diesen Podcast.
Definitiv.
So, ansonsten, ihr könnt das über alle möglichen Plattformen hören, ihr könnt es bewerten und ihr könnt es vor allen Dingen auch über die Ebertbad-Seite hören. Da gibt es einen Reiter, Wasser im Ohr und da habt ihr alle Folgen, die es sonst so gibt. Wir sind jetzt bei Folge 89. Ich sag's nur schon mal an.
Das heißt, nächste Folge ist 90.
Nächste Folge ist 90 und die 100 ist in greifbarer Nähe.
Schaffen wir das noch? Nee, schaffen wir nicht.
Nee, dieses das schaffen wir nicht vor der Weihnachtspause. Nee, nee, nee. Wir machen eine Weihnachtspause.
Ist selbstverständlich.
Ja, selbstverständlich, na klar. Weil einer muss ja oben arbeiten, während ich mich nackig mache. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir hören jetzt auf damit. Also, Schnickschnack vorbei, pack den Aal ein und ab nach Hause. Oh,
Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.